Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Interception.
Touchdown!
Der Football Talk auf meinsportpodcast.de.
Interception Football Talk auf meinsportpodcast.de. Nach der langen Superbowl-Nacht sind wir natürlich auch für euch da und besprechen hier genau an dieser Stelle das Ergebnis. Wir, das sind dieses Mal Sebastian Mühlenhof und Patrick Rebin. Ich grüße dich, Sebastian.
Guten Morgen, Patrick.
So, guten Morgen ist ein wunderbares Stichwort. Es ist nämlich morgen und sagen wir mal so, 4 Stunden Schlaf müssen nach dem Super Bowl dann eben auch ausreichen, wenn man danach noch drüber sprechen möchte für euch. Heißt, wenn ihr, warum auch immer, den Super Bowl nicht geschaut habt, dann bekommt ihr hier jetzt alle frischen Informationen von uns beiden. Und Sebastian, du warst vom Anwurf an dabei, oder?
Natürlich war ich von Beginn an mit dabei, ist ja klar. Das ist das wichtigste Spiel. Ich konnte etwas vorschlafen und war dann entsprechend wach genug, um das alles sehr gut anzuschauen.
Oh, vorschlafen musste er, der werte Herr, mit dem Alter.
Ja, ich hatte auch die Olympia-Frühschicht bei Sport 1 von 2 Uhr nachts am Tag vorher. Also von daher glaube ich, dass mir das dann auch vergönnt sei.
funny Side Story, ich war ja gestern Morgen, war ich bei Sportradio Deutschland für Interception auch als Experte am Start. Und dreimal darfst du raten, als mich der Moderator der Sendung gefragt hat, was denn meine Lieblingssportart bei den Olympischen Winterspielen sei, was ich da geantwortet habe.
Monobob.
Tatsächlich knapp daneben, nämlich der Einerbock. Ich habe so gar keine Ahnung von Olympischen Winterspielen. Deswegen wollen wir uns jetzt hier auch nicht mit Olympischen Winterspielen beschäftigen, sondern mit dem Spiel.
Wir reden über Football.
Mit dem Spiel der Spiele, ja. Der Super Bowl 56 live aus dem SoFi Stadium im sonnigen Inglewood in Kalifornien. Und ja, das war ein Spiel, würde ich sagen, wa?
Ja, das war das vermutete Auf und Ab, würde ich mal sehr gut beschreiben. Also beide Teams mit positiven Plays, mit negativen Plays, mit guten Phasen, mit schlechten Phasen. Und spielt bei beiden natürlich auch so ein bisschen auch die Saison wieder und natürlich auch die Postseason, wo ja beide Phasen hatten, wo es mal gut lief, mal nicht so gut lief. Und es war auf jeden Fall für den neutralen Fan, glaube ich, sehr, sehr, sehr schön anzuschauen. Ich glaube, für die Fans war das ein bisschen sehr viel Herzklabaster.
Aber ich würde mal behaupten, so muss ein Super Bowl ja in gewisser Weise auch sein, oder? Also ich meine, wenn das so ein super lahmes Ding ist, wo es nach dem ersten Viertel schon 25-0 steht, ist ja auch langweilig. Und ich meine, es kann ja auch nicht jedes Team von 28-3 zurückkommen. Insofern finde ich das tendenziell ganz geil, dass der Super Bowl wenigstens schön spannend war. So, jetzt mal so zur groben Abhandlung des Ganzen. Gewonnen haben die Los Angeles Rams, also quasi zum zweiten Mal in Folge und zum zweiten Mal überhaupt das Team, das im heimischen, in der heimischen Arena, beziehungsweise in dem Fall im heimischen Dome, im SoFi Stadium gespielt hat. Witzigerweise ja eben nicht als Heimteam, sondern als Gastteam, weil die AFC in diesem Jahr das Heimrecht hatte im Super Bowl. Also durften dann schön in ihrem eigenen Stadion auch mal die Gästekabinen ausprobieren, die Los Angeles Rams. Jetzt ist natürlich...
Ich meine aber, dass sie trotzdem in ihrer heimischen, also in ihrer eigentlichen Kabine gewesen sind und die Bengals sind, die der Chargers gegangen ist, aber ich bin mir da nicht ganz sicher.
Ach so, okay, gut, das kann natürlich auch sein. Jetzt ist natürlich die Frage, macht das die NFL kaputt, dass die Rams den Super Bowl gewonnen haben? Meine ganz provokante Frage zum Anfang gestellt. Ich erläutere es dir auch gleich, warum. Einfach mal ganz kurz so frei aus dem Bauch raus deine Antwort.
Nein.
Okay, so, dann jetzt mal meine Erläuterung dazu. Und zwar, wir haben jetzt zum zweiten Mal in Folge, letzte Saison haben die Tampa Bay Buccaneers gewonnen und diese Saison die LA Rams. Beide Teams hatten eins gemeinsam, sie haben sich ein Team zusammengestellt, um den Super Bowl zu gewinnen. So, das scheint ja jetzt irgendwie so ein bisschen das, ja, weiß ich nicht, der Weg to go zu sein in der NFL, dass du dir, um den Super Bowl zu gewinnen, ein Team nach Lust und Laune zusammenstellen kannst, ein All-Star-Team und damit dann den Super Bowl gewinnst. Ich meine, wir haben es doch gestern wieder gesehen, ja, du hast in der Defensive Aaron Donald, Von Miller, Leonard Floyd, in der Offensive Odell Beckham Jr., Matthew Stafford, Cooper Kupp, größtenteils alle erst kürzlich dazugekommen. Ich finde schon, dass das so ein bisschen so einen Präzedenzfall schaffen könnte, so nach dem Motto, gib viel Geld aus, bastel dir ein gutes Team zusammen und du gewinnst am Ende alles. Weil es jetzt eben schon zum zweiten Mal in Folge passiert ist.
Ja gut, es ist halt, du hast halt deine Cap-Grenze und wenn du das hinbekommst, dass du das zusammenschustern kannst, dann ist es in Ordnung. Also es ist ein absolut legitimer Weg, so zu gehen. Ich meine, die Rams haben ja schon in den letzten Jahren relativ wenig in der ersten Runde gedraftet, weil sie halt viele First-Runden-Picks gemacht hat und sie haben auch noch relativ viele Spieler, die sie selbst gedraftet haben, die aber halt in der mittleren, späten Runde dazugekommen sind, die wichtige Role-Players dann im Endeffekt geworden sind. Also von daher ist das für mich ein legitimes Mittel. Klar, natürlich, das gibt es natürlich auch dann Teams, die das nachahmen wollen. Das ist mit Sicherheit aber schwierig nachzuholen, weil du dann natürlich einfach enorm gut draften musst, wenn du halt First-Round-Picks ausgibst für einen Matthew Stafford, für einen Jalen Ramsey jetzt als Beispiel. Also von daher, für mich ist das, ich meine, in der NBA haben wir es auch gesehen, dass du mit Super-Teams gewinnst. Und ich meine, dadurch ist der NBA jetzt nicht schlechter geworden. Also von daher, ich finde das nicht verkehrt.
Alright, wunderbar. Dann hätten wir das Ganze ja auch schon mal geklärt. So, jetzt ist natürlich die...
Wir sind uns einig, dass wir uns nicht einig
genau,
sind.
Genau, richtig. jetzt ist natürlich, wie gesagt, ich bin hier, mein Job ist es hier, provokante Thesen in den Raum zu stellen. Und ach so, okay. Diese dann auch so gewisserweise, ich meine, ich habe es ja verteidigt bekommen. Ja? Ich habe ja nicht nur einfach eine provokante These in den Raum gestellt, sondern ich habe ja auch wirklich einen Beweggrund dafür, weshalb man diese These in meinen Augen durchaus gut vertreten kann. Und provokant war tatsächlich auch Vernon Hargraves. Hast du mitbekommen, die Szene?
Ach ja, die mit den Latschen, ja.
Vernon Hargraves, Cornerback der Cincinnati Bengals, hat es geschafft, als nicht spielender Spieler eine 15-Yard-Strafe für sein Team rauszuholen. Er hatte nämlich tatsächlich gedacht, dass eine gute Idee wäre, von der Sideline in Badeschlappen, in quasi Straßenklamotten aufs Feld zu rennen und mit seinem Team einen Touchdown zu feiern. Also wirklich sowas Beklopptes passiert auch nur im Super Bowl, oder? Wo dann wirklich alle völlig die letzten Gehirnzellen noch irgendwo in der Kabine lassen und nicht mehr nachdenken. So, das weißt du doch als Footballspieler, dass du das nicht machst.
Ja, ich glaube, ihm war es in dem Moment nicht bewusst, weil er sich einfach so über den Touchdown gefreut hat für sein Team. Und deswegen ist er einfach wie wild reingelaufen. War ja auch, glaube ich, auch zu Anfang der zweiten Hälfte, wenn ich das richtig noch in Erinnerung habe. Ich glaube, direkt das zweite Play müsste es eigentlich gewesen sein. Also von daher, ja, also klar, das sieht scheiße aus und das sollte sich eigentlich nicht erlauben, aber es ist halt witzig, er wird drüber lachen können, glaube ich, weil das nicht spielentscheidend gewesen ist, die Strafe, aber ich denke, alle anderen Fans hatten was zu lachen mit einem Mann in Badelatschen.
Es war nicht spielentscheidend, aber ich glaube, Zach Taylor wird trotzdem nicht ganz so amused gewesen sein darüber.
Das glaube ich auch. Aber welcher Trainer ist im Muse über irgendeine Strafe, sagen wir so.
Gut, aber ich meine, wenn eine Strafe aus dem Spiel passiert, dann ist nochmal was anderes, als wenn es da einfach nur dummer Schwachsinn ist, weil irgendein Spieler plötzlich einen Kasper im Kopf hat und meint, er müsste da einen Badeschlappen aufs Feld rennen, um den Touchdown mit seinen Kollegen zu zelebrieren. Ja, 23-20, das ist das Endergebnis, das Sean McVay zum jüngsten Super Bowl-winning Head Coach der NFL-Geschichte gemacht hat. Und wenn wir uns das Ganze mal angucken, dann sind die Bengals im dritten Viertel erst so richtig gut rausgekommen. Im ersten Viertel ein Field Goal gehabt, im zweiten Viertel dann ein Touchdown, im dritten Viertel ein Touchdown und ein Field Goal. Wieso konnten sie das dann im vierten Viertel nicht weiter umsetzen?
Tja, weil ich glaube, das große Thema ist in der zweiten Halbzeit einfach die Defense gewesen der Rams. Weil ich meine, in die erste Halbzeit hat die Offensive Line der Bengals eine gute Arbeit geleistet, hat es wirklich geschafft, Aaron Donald, Von Miller, Leonard Floyd relativ gut wegzuhalten von Joe Burrow. Und das haben sie halt in der zweiten Halbzeit nicht mehr so hinbekommen. Da haben natürlich, muss man auch sagen, da haben das die Rams auch gut gemacht, dass sie immer wieder es hinbekommen haben, 1-gegen-1 Matchups mit den Offensive Linemen zu kreieren, sodass natürlich dann auch kein Double Team gegen Aaron Donald ist. Und wir wissen, Aaron Donald ist sowieso quasi unblockbar alleine. Und dann, wenn du dann noch die schwache rechte Seite der Offensive Line der Bengals halt nimmst, dann ist das natürlich ein großes Mismatch, was du dort einfach hast. Und ich meine, das beweist ja auch, wenn du bei 42,5% der Dropbacks der Rams unter Druck stehst, also bei 42,5% deiner eigenen Dropbacks unter Druck stehst, wie es bei Joe Burrow der Fall gewesen ist, ist das einfach dann enorm schwierig. Dann hast du einfach nicht die Zeit, den Ball zu werfen. Plays können sie nicht entwickeln in dieser kurzen Zeit. Und das war dann im Endeffekt so ein bisschen das große Thema, dass sie dann einfach in der entscheidenden Phase dann auch mit ein bisschen komischen Playcalls, natürlich, das haben wir auch nicht vergessen, einfach dann ja, das nicht mehr hinbekommen haben, das Spiel irgendwie in eine andere Richtung zu wenden. Und wenn wir uns den letzten Drive angucken, das war dann auch einfach nicht gut gecallt.
So, und ich habe mir tatsächlich auch mal ein paar Ways to Win aufgeschrieben gehabt für die Bengals und auch für die Rams. Und ich würde sagen, werfe doch mal ganz kurz einen Blick auf meine Ways to Win. Und zwar fangen wir mal an mit den Bengals, die ja, wie wir jetzt mittlerweile alle wissen, den Super Bowl nicht gewonnen haben. Und schauen mal drauf, wie meine Ways to Win gepasst haben, beziehungsweise ob meine Ways to Win, die ich mir rausgeschrieben habe, vielleicht am Ende dafür verantwortlich waren, dass sie den Super Bowl nicht gewonnen haben, weil sie sie nicht umgesetzt haben. Also, wir fangen mal an. Nummer 1, Cooper Kupp eng verteidigen, versuchen sein Spiel zu nehmen, aber gleichzeitig die anderen Wide Receiver nicht aus den Augen lassen. Ja, ich glaube, da können wir relativ schnell zur Conclusion kommen, dass das in der ersten Halbzeit noch ganz okay geklappt hat, aber dann in der zweiten Halbzeit der Neckbreaker war, oder?
Das war definitiv der Netbreaker, ja. Also das würde ich auch einfach so unterschreiben und ich meine, das ist mir sagt es ja schon und da würde ich dich mal deine weiteren Ways to Win darstellen lassen. Bin mal gespannt, was du noch aufgeschrieben hast.
So, außerdem hatte ich noch, die Offensive Line muss über sich hinauswachsen, um vor allem Aaron Donald fernzuhalten. Ansonsten wird es ein langer Abend für Burrow. Wir schauen wieder auf die zweite Halbzeit. Genau das ist nicht passiert. Ja, sie haben es in der zweiten Halbzeit nicht mehr geschafft. Man muss ihn lassen, in der ersten Halbzeit sah es über große Strecken ganz ordentlich aus, was die O-Line gezeigt hat. Aber dann in der zweiten Halbzeit sind sie richtig eingebrochen. Gerade Adeniji zum Beispiel hatte da ein, zwei dicke Dinger, wo dann eben Leonard Floyd oder auch ein Von Miller mal oder auch ein Aaron Donald durchgekommen ist.
Ja, genau. Ich meine, ich hatte es ja gesagt, wie gesagt, in der ersten Halbzeit haben sie das wirklich gut hinbekommen, da haben sie den Druck gut weghalten können, aber dann sind sie einfach mit diesen 1-gegen-1 Matchups halt nicht klargekommen und da sieht man auch einfach, dass das Team der Bengals gerade in der Offensive Line einfach noch Arbeit braucht. Wie gesagt, gerade die rechte Seite hat nicht gut funktioniert, deswegen kann ich es auch nicht nachvollziehen, dass sie dann bei dritten und 1 über ihre rechte Seite laufen wollten, gerade natürlich auch da, wo Aaron Donald steht. Da sagt er natürlich Danke, damit beende ich gerne das Spiel dann und dann ja natürlich der Sack, der dann später auch noch kam, bei 4. und 1.
Genau, und Nummer 3, offensiv die Kräfte verteilen, Mixon, Chase, Higgins, Boyd und wenn er fit ist, Uzomah, können alle vier ein starkes Spiel abliefern und das hat zumindest so ein bisschen geklappt, ja, wenn wir uns das angucken, Mixon hatte 15 Attempts für 72 Yards, okay, T. Higgins 7 Targets, Jamar Chase 8 Targets, Tyler Boyd 6 Targets, Uzomah ein bisschen rausgefallen mit nur 2 Targets für 11 Yards. Aber das hat an sich funktioniert und da sahen sie ja auch eigentlich ganz gut aus. Ja? Sie waren relativ unausrechenbar, beziehungsweise Jamar Chase hat nicht ganz so viele Würfe abbekommen, wie man es vielleicht davor gedacht hätte, weil er eben von Jalen Ramsey einem der besten Cornerbacks der Liga da relativ eng gedeckt wurde, auch wenn Jalen Ramsey, das muss man dazu sagen, nicht immer ganz so gut aussah.
Ja, das war sein schlechtestes Match seiner Karriere eigentlich. Also er hat die meisten Yards zugelassen, die in seine Richtung gekommen sind, als er der Verteidiger war. Dann hat er 2 Plays gehabt gegen Chase, wo er beides mal weggerutscht ist oder beziehungsweise dann irgendwie ja, aus der Balance gekommen ist. Und deswegen, ja, war es halt von Jalen Ramsey nicht das beste Spiel. Umso wichtiger natürlich für sein Team, dass sie es trotzdem hinbekommen haben, dieses Spiel zu gewinnen. Aber insgesamt hat eigentlich die Offense, wie gesagt, über weite Teile gut funktioniert. Man hat immer wieder Wege gefunden, um das Passing Game zu etablieren. Noch immer wieder dann natürlich auch das Running Game, was dann teilweise auch über 10 Yards teilweise gelaufen ist, dass das echt gut funktioniert. Da haben sie viel besser agiert als die Rams, deren ja, Run Game eigentlich einfach nur gerade durch die Mitte war, was halt nie funktioniert hat. Also das war schon kreativer und da waren auch tolle Plays mit dabei, unter anderem der Pass von Joe Mixon zum Touchdown. Und genau das hätte man aber konsequenter durchführen müssen einfach. Das habe ich ja schon gesagt, so ein bisschen Play Calling ist das Thema gewesen, Game Management und so weiter. Also da hat Zach Taylor noch einiges an Arbeit vor sich.
Ja, es ist, wenn wir uns die Stats von Ja'Marr Chase angucken, 8 Targets, 5 Receptions und 89 Yards. Der längste ging für 46. Also das, wie du gesagt hast, spricht nicht unbedingt für den Abend von Jalen Ramsey. Schauen wir mal auf die andere Seite. Ja. Bei den Receivern, da sah es nämlich tatsächlich schon von vornherein ein bisschen schwieriger aus. Tyler Higbee war raus, konnte verletzungsbedingt nicht mitmachen im Super Bowl und dann kam der Knaller, ja, also der negative Knaller. Odell Beckham Jr., der musste raus mit einer Knieverletzung. Das sah wirklich, 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 wirklich böse aus, was er sich da getan hat. Und alle hoffen natürlich jetzt, dass er sich nicht wieder bei einem zu Boden gehen ohne Kontakt mit dem Gegner, da das Kreuzband gerissen hat.
Ja, das wäre für ihn ein richtiger Rückschlag. Und man hat es dann auch der Rams angesehen, dass sie dann einfach diese zweite Option halt nicht mehr dann hatten. Weil, wie gesagt, über 3 Viertel oder ja, 3,5 Viertel wurde eigentlich Cooper Kupp wirklich sehr, sehr gut verteidigt. Und dann hat man auch einfach gemerkt, als der Beckham raus war, dann haben halt die Receiver dahinter halt sind nicht abgesteppt. Van Jefferson hat einen okay Spiel gemacht, 3 Receptions für 43 Yards. Bryson Hopkins, der hat echt abgeliefert, muss ich sagen. Also da muss man den Hut vorziehen. Hat bis dahin einen einzigen Ball die Saison gefangen, aber dann 4 von 4 für 47. Ganz wichtig dann nochmal gewesen, dass man ihn noch einbinden konnte, dann um einfach auch natürlich Yards zu generieren. Aber insgesamt ist es natürlich für OBJ enorm bitter, dass er sich hier wieder verletzt hat. Ist natürlich jetzt auch bei ihm so, er ist dann vertragslos nach der Saison und das ist natürlich etwas, was seinen Marktwert dann natürlich ein bisschen sinken lässt, wobei ich mir auch vorstellen kann, dass er bei den Rams bleibt.
Alles klar, dann gehen wir an der Stelle mal ganz kurz in eine kleine Pause und gleich geht's hier bei uns weiter mit dem Recap auf den Super Bowl 56. Aus dem SoFi Stadium im sonnigen Kalifornien. Bis gleich.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise, die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Da sind wir schon wieder zurück hier bei Interception Football Talk auf meinen Sportpodcast.de. Diese Folge reden wir natürlich über den Super Bowl. Das letzte Spiel der Saison ist gespielt und es gibt einen Sieger. Wir wissen, wer den Super Bowl gewonnen hat. Und wenn ihr gerade eben aufmerksam zugehört habt, dann wisst ihr es auch. Es sind natürlich die Los Angeles Rams, die sozusagen zu Hause im SoFi Stadium es geschafft haben, sich den Super Bowl mit 23-20 zu holen. Und wir haben jetzt gerade eben schon so ein bisschen über das Drumherum gelabert, natürlich auch über das Spiel geschwätzt. Und ich hatte ja gerade eben schon ein paar Ways to Win für die Bengals vorgetragen, die ich mir vor dem Spiel überlegt hatte, die nicht gewonnen haben, wo wir jetzt auch festgestellt haben, aha, warte mal, die Ways to Win wurden größtenteils nicht eingehalten. Hätten sie das gemacht, dann wären ihre Chancen größer gewesen, das Spiel zu gewinnen. Und deswegen würde ich sagen, trage ich jetzt einfach mal noch meine Ways to Win für die LA Rams vor. Und wir schauen mal, ob sie das umgesetzt haben, beziehungsweise deshalb dann am Ende auch gewonnen haben. Nummer 1, Pass Rush all day long. Am besten ordentlich blitzen und die O-Line überfordern, dass Aaron Donald einfach durchkommt mit Donald, Floyd und Miller, die Line dominieren. Ich würde mal behaupten, das können wir so stehen lassen und dann auch vor allem natürlich mit Blick auf die zweite Halbzeit und auf das vierte Viertel sagen, das hat geklappt, oder?
Ja, ich meine, wenn du 7-6 produzierst und damit den NFL-Super Bowl-Rekord einstellst, dann hast du auf jeden Fall alles richtig gemacht. 17,1%, also 1-6 bei 17, bei jedem, ja, 1-6 bei 17,1% der Dropbacks, Second Highest Rate der Saison für die Bengals, beweist halt einfach, dass sie keine Chance hatten, um gegen Von Miller, der 2 Sacks hätte, Aaron Donald, der 2 Sacks hätte, insgesamt 7 Pressures, Leonard Floyd, der mal ran durfte, Ernest Jones, der mal durfte, also von daher, da haben sie sich enorm schwer getan, alle Rusher, Pass-Rusher der Rams in den Griff zu bekommen.
So, beim nächsten bin ich mir nicht ganz sicher, wie ich das bewerten soll. Matthew Stafford braucht ein starkes Spiel. Und wenn wir jetzt mal auf die Stats schauen, dann muss man dazu sagen, dass Joe Burrow auf dem Papier das bessere Spiel hatte. Ja? Matthew Stafford, 26 von 40 Completions zu Attempts, 283 Yards, 3 Touchdowns, 2 Interceptions und ein Passer-Rating von 89,9. Das haben wir schon besser gesehen diese Saison.
Ja, ich glaube, dieser Super Bowl hat relativ gut die Saison von Matthew Stafford wiedergespiegelt. Er ist sehr volatil in seinen Leistungen, da gibt es sehr gute Plays von ihm, aber auch sehr schlechte Plays, wie zum Beispiel Interception auch Richtung Von Jefferson, wo der Pass einfach zu kurz ist. Klar, bei dem langen Pass finde ich, dass Von Jefferson auch dann reagieren muss auf den Pass, aber dann weiter nach vorne kommen muss und da verhindern muss, dass die Interception passiert. Die zweite geht zu Teilen bei ihm drauf, aber da muss eigentlich der Receiver den Ball definitiv sicher haben. Aber er hat es halt wieder gezeigt und das ist halt etwas, was auch enorm wichtig ist und was vielleicht auch underestimated wird bei Quarterbacks. Wenn die wichtigste Zeit beginnt, die Crunch-Time, wenn es wirkt und du weißt, du bist unter Druck, du musst dieses Spiel jetzt drehen, das ist das wichtigste Spiel der Saison, dann musst du mental voll da sein und dein Team führen. Und genau das hat er dann aber auch geschafft. In dem letzten Drive hat er dann wirklich abgeliefert, hat, ich habe gerade schon mal nachgeschaut, insgesamt dann 5 Pässe in Folge angebracht, die dann dazu geführt haben, dass sie bei First and Goal dann gewesen sind, an der 8-Yard-Linie der Bengals. Und dann, gut, dann gab es ein paar Flaggen, worüber man mit Sicherheit über einen oder anderen diskutieren darf, zumindest im ersten bei der Holding. Aber dann natürlich die zweite geht absolut in Ordnung und insgesamt war es ein bisschen, ja, zu sehr Chaos, wo die Referees, die sich bis dann eigentlich relativ zurückgehalten haben, dann sehr eingegriffen haben in das Spiel, wobei es, wie gesagt, auch einige mit dabei gab, die man auch geben muss in dem Zusammenhang. Trotzdem, er hat halt dann abgeliefert, wann es halt zählt. Und das ist halt die Crunch-Time, das ist zu Ende des Spiels und hat es zum 36. Mal geschafft, ein Fourth-Quarter-Comeback zu schaffen. Die Statistik natürlich, klar, ist blöd, weil spiel doch so, dass du sowas nicht brauchst, aber es beweist halt, dass er einfach nervenstark ist und ich glaube, genau das erwarten sie auch von ihm. Deswegen haben sie ein Upgrade gemacht, weil Jared Goff hätte, glaube ich, in der Situation es nicht hinbekommen, sein Team das Field runterzuführen und dann den entscheidenden Touchdown zu erzielen. Deswegen, ja, ist er volatil, ja, man kann ihn kritisieren, aber im Endeffekt hat er genau das gezeigt, wofür man geholt hat, nervenstark in den entscheidenden Situationen und damit den Sieg sicher festgemacht.
Wunderbar. Und Nummer 3, offensiv Bälle verteilen und intelligente Routen für die Wide Receiver. Und ich meine, wir haben gerade eben ja schon drüber gesprochen, zum Beispiel bei Hopkins, den so nicht viele auf dem Zettel hatten mit seinen 47 Yards. Darrell Henderson auch 5 Targets im Passspiel bekommen. 3 davon gefangen für 43 Yards. Van Jefferson, du hast gerade eben schon gesagt, hatte nicht sein bestes Spiel. Insgesamt 8-mal angeworfen worden, 4 Receptions für 23 Yards. Und natürlich, was wehgetan hat, war die Verletzung von Odell Beckham Jr. Aber zumindest was die intelligenten Routen angeht, da kann man, glaube ich, mit Fug und Recht behaupten, das hat soweit gepasst, vor allem natürlich die Routen dann auf Cooper Kupp und vor allem natürlich dann auch gegen Ende des Spiels, als es dann hieß Cooper Mania und als Cooper Kupp ihnen dann den Sieg gesichert hat mit seinen Fangqualitäten.
Ja, wobei man natürlich da noch sagen muss, das haben dann natürlich auch die Bengals dann in der Phase dann auch nicht gut gespielt, weil, wie gesagt, sie haben ihn 3,5 Quarter sehr gut im Griff gehabt.
Ganz kurz, du meinst, Eli Apple hat das nicht gut gespielt. Ich wollte das nur noch mal ganz kurz so ein
Ja,
bisschen. Eli Apple
das
got
sollte man auf
toasted.
jeden Fall auch nicht vergessen, dass Eli Apple, was er da macht, keine Ahnung, komplett wild. Aber nein, natürlich, der ganze Drive, der letzte entscheidende Drive, das Scoring Drive, da hat man ihm einfach dann zu viel Raum gelassen und mit viel mit Zone Coverage gespielt. Und das bestraft Cooper Kupp sofort. Also, wenn du ihn da nicht Mann on Mann hast, vielleicht sogar noch Double Team, was du auch machen konntest in dem Zusammenhang. Also, es war jetzt nicht so, dass du vor den anderen Wide
Ich
Receivern
wollte
Angst
gerade
haben
sagen, ich wollte
musstest.
gerade sagen, alleine, weil Odell Beckham Jr.
Genau.
raus war, konntest du ihn oder hättest du ihn perfekt double teamen können, weil du einfach die Nummer 2 nicht mehr auf dem Feld hattest. Und so ein Spieler wie Hopkins, ja, er hat ein gutes Spiel abgeliefert für seine Verhältnisse. So, wie gesagt, 47 Yards im Super Bowl sind jetzt auch nicht die Welt, aber für seine Verhältnisse war es gut, war es sehr gut. Aber du kannst eben dann eher nochmal einen Spieler mehr auf Cooper Kupp stellen defensiv, als dass du jetzt wirklich hingehst und sagst, oh, ich hol mir Hopkins all day long als Verteidiger.
Ja, also wie heißt es so schön, sie haben gespielt, um nicht zu verlieren. Und genau das war der Fehler. Sie müssen spielen, um zu gewinnen. Sie hätten weiter aggressiv bleiben müssen, weiter genauso spielen gegen Cooper Cup, wie sie es auch vorher gemacht haben. Und dann hätten sie das Spiel wahrscheinlich auch gewonnen im Endeffekt. Und natürlich, klar, da kommen ein paar unglückliche Geschichten noch mit dazu. Aber insgesamt ist es einfach so, dass, ja, man hat es gemerkt, ihnen hat es gefehlt. Ich finde aber auch, dass trotzdem Sean McVay auch wieder kein gutes Game gecallt hat. Manchmal habe ich da bei ihm das Gefühl, dass er versucht, alle anderen zu outsmarten. Und das hat halt gerade beim Running Game überhaupt gar nicht funktioniert. Also, dass er es zweimal versucht, durch die Mitte zu laufen, okay. Aber dass er es 20 Mal versucht, gefühlt, durch die Mitte durchzulaufen, das ist nie funktioniert. Da erwarte ich von ihm viel mehr für jemanden, der eigentlich als einer der besten, wenn nicht sogar der beste mit Kyle Shanahan Playcaller gilt, in der Offensive. Da muss einfach mehr kommen, da erwarte ich mir auch mehr. Am Ende, wie gesagt, kann er sich auch ein bisschen bei Matthew Stafford bedanken, der dann die Plays gemacht hat. Aber insgesamt, ja, war da doch einiges an Sand im Getriebe in der Offensive der Rams.
Ja, du sprichst von outsmarten und ich glaube, genau das hat tatsächlich auch den Bengals dann so ein bisschen das Genick gebrochen, weil Zach Taylor genau das auch versucht hatte, den Gegner so ein bisschen zu outsmarten im dritten Viertel. Das ist in meinen Augen wirklich so der Abschnitt des Spiels gewesen, wo es dann so ein bisschen downhill gegangen ist für die Cincinnati Bengals. Sie haben sich, beziehungsweise Zach Taylor hat sich geweigert, den Ball zu laufen und hat stumpf werfen lassen. War das am Ende dann einer der Kardinalsfehler, die ihnen, die den Bengals den Sieg und den Super Bowl gekostet haben?
Tja, gut. Im Endeffekt kann man nachhinein immer natürlich gut reden. Ich finde auch prinzipiell hat er gerade dann, als sie dann noch einmal den Ball bekommen haben, so Mitte des dritten Viertels hätten, oder Mitte des vierten Viertels, mehr Zeit von der Uhr nehmen, mehr laufen. Das hat ja auch gut funktioniert. Also man muss ja sagen, dass Joe Mixon einen guten Average hatte, immer wieder es geschafft hat, auch Yards zu kreieren, neue First Downs zu erlaufen. Das war wirklich gut und da hätte er das mehr nutzen können natürlich. Klar, seine Offensive Line hat nicht dominiert, aber sie haben zumindest immer wieder Holes geschaffen für Joe Mixon. Und genau das hätte er weitermachen müssen, um dann in der Situation, wo du es halt falsch machst, wo du dann halt kurz vor Schluss Samaje Perine den 1-Yard-Lauf geben willst, was ich schon schwierig finde in der Situation, dein Backup-Running-Back aufs Feld zu stellen, machst du es halt dann wieder falsch. Und das ist halt auch das Thema, was wir auch bei Zach Taylor über eigentlich über die ganze Saison über gesehen haben und auch bei den Playoffs, dass er auch immer wieder, ja, Play Calls, Game Management, sich da einfach schwer tut, immer wieder Entscheidungen trifft, die man von außen nicht so nachvollziehen kann. Und das ist dann natürlich in so einem Spiel, wo es ja um jedes einzelne Play geht, dass dann natürlich sowas exzessiert wird bis zum Ende und natürlich da auch eher kritisiert wird, das ist, glaube ich, dann sehr, sehr klar. Und da muss er sich hinterfragen, da müssen natürlich aber auch die Spieler, glaube ich, auch nochmal sagen, okay, da müssen wir mit ihrem Trainer sprechen, dass das natürlich dann besser werden muss, da muss er sich einfach steigern. Wir möchten jetzt nicht rausreden oder so, aber prinzipiell hat dieses Team eine große Zukunft mit den Spielern, die sie haben. Und da müssen sie natürlich gucken, dass sie halt diese Kleinigkeiten einfach rauslassen und dass das Scheme insgesamt noch besser wird, weil wir haben es in der ersten Halbzeit gesehen, was da für schöne Plays gekommen sind von den Rams und das fehlt so ein bisschen bei den Bengals. Die haben nicht so diesen schematischen Floor, den man jetzt bei den Rams zum Beispiel kennt. Und deswegen ist es da etwas, wo man noch dran muss, wo man vielleicht auch über nachdenken muss, ob man sich dann auch einen Offensive Coordinator bei den Bengals holt, dass man da auch nochmal sich ein bisschen stärkt auf der Position und dann den nächsten Schritt gehen kann. Weil, wie gesagt, Joe Burrow wird nicht weggehen, der wird nicht schlechter. Und das Receiving Core, das ist das für mich das beste Trio der NFL.
Ein weiteres Thema, über das wir sprechen müssen bei dem Spiel, ist die Efficiency. Ja, vor allem die der Bengals, die war nämlich quasi nicht effizient, nicht existent und natürlich auch nicht effizient. Das ist vollkommen richtig. So, Third Down Efficiency bei den Rams. 6 von 15 für 40%, bei den Bengals 3 von 14 für 21%. Fourth Down Efficiency bei den Rams 1 von 1 für 100%. Bei den Bengals 1 von 3 für 33%. Red Zone Efficiency bei den Rams 3 von 3 für 100%. Bei den Bengals 1 von 3 für 33%.
Ja, ich meine, du sprichst es an und wenn man sich auch so das allgemein anguckt, wie lang die Drives insgesamt gelaufen sind, ist das, wie gesagt, ein Thema und da ist automatisch natürlich der Trainer auch im Fokus, weil solche Geschichten, da musst du halt sehr, sehr gut sein, da musst du halt gucken, dass du deine Spieler freikriegst, dass du kreativ das rangehst, wie gesagt, das haben sie das ein oder andere Mal gemacht, aber insgesamt ist das einfach noch nicht auf einem Level, wo es gut genug ist, um da wirklich ganz, ganz vorne mit den Top-Leuten mitzuhalten. Und das tut im Endeffekt weh, weil du natürlich dann auch keine Zeit von der Uhr nehmen kannst, was natürlich enorm wichtig gewesen wäre, wenn du führst, dass du immer ein bisschen Zeit von der Uhr nimmst, dass der Druck auf die Rams größer wird, Big Plays zu machen, dass du sie so forcierst, den Ball downfield zu werfen und damit auch natürlich so eine 50-50-Situation entwickeln kannst. Und das ist mit Sicherheit ein Thema dieses Spiels, was ich auch gerade schon ein bisschen angesprochen habe, dass man da ja einfach einen schematischen Floor braucht, wo man einfach dann auch auf Spielzüge zurückgreifen kann, wenn es dann nicht läuft, wenn dann ein Ding nicht funktioniert und du dann bei dritten und fünf bist, wo du dich so wirklich so drauf verlassen kannst, wo du weißt, okay, wenn ich das Play mache, dann kriege ich immer irgendwie meine 5, 6, 7, 8 Yards raus und das ist halt etwas, was halt den Bengals noch so ein bisschen fehlt.
Wobei man, du hast gerade eben so ein bisschen die Zeit angesprochen, wobei man dazu sagen muss, dass tatsächlich die Time of Possession gar nicht so unterschiedlich ist bei den beiden Teams. Die Rams hatten insgesamt 30 Minuten und 47 Sekunden den Ball. Die Cincinnati Bengals 29 Minuten und 13 Sekunden. Also da haben wir vielleicht gefühlt, ja, gerade natürlich auch aufgrund dann des vierten Vierteldrives der Rams, wo sie, ich glaube, 3 oder 4 Minuten insgesamt von der Uhr genommen haben, wenn mich nicht alles täuscht. Ich glaube, sie haben ungefähr bei 4:48, ja, sie haben bei 6 irgendwas, bei 6 irgendwas, glaube ich, gestartet und dann bei 1:30 ungefähr den Ball wieder abgegeben. Auch wenn das vielleicht so ein bisschen so gewirkt hat, war die Time of Possession gar nicht mal so unterschiedlich. Und natürlich, ja, die Bengals haben zwar den Super Bowl nicht gewonnen, aber einer ihrer Spieler hat es trotzdem geschafft, den Rekord einer absoluten Legende einzustellen. Weißt du, wen ich meine?
Nee, weiß ich nicht.
Evan McPherson, 14 Made Field Goals in der Postseason, ist gleichgezogen mit Adam Vinatieri.
Ja gut, Evan McPherson, ich habe es glaube ich letztes Mal schon gesagt, der Typ kennt keine Nerven und ich meine, der ist Rookie und der macht in seiner ersten Postseason 14 von 14. Alter, hat der überhaupt Nerven oder so? Das ist doch aus Eis, muss er doch haben. Also das ist ja unglaublich einfach.
Und vor allem das Geilste war, es gab einen einzigen Spieler, der sich die Super Bowl Halftime Show angeschaut hat. Der saß vollkommen alleine auf der Bank der, und jetzt kleiner Hint, wer es gewesen sein könnte, der Bengals und hat die Super Bowl Halftime Show gefeiert. Es war natürlich, wie könnte es anders sein, Evan McPherson, der Kicker.
Ja, es ist ein geiler Typ einfach. Er ist einfach ein geiler Typ, das muss man einfach sagen. Es ist einfach, man muss ihn lieben, glaube ich, man muss ihn einfach lieben. Er ist ein geiler Typ, toller Charakter. Ich glaube, den versuchen wir mal einzuladen zu uns. Ich hätte Bock, mit dem eine Stunde oder so über Football zu quatschen. Ich glaube, der ist echt ein geiler Typ.
Ja, auf jeden Fall, Der macht Bock, der Kleine. So, ganz kurz, wir gehen nochmal in die Pause und dann sind wir gleich wieder zurück hier bei unserem Super Bowl Recap auf den Super Bowl 56. Bis gleich.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise. Die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Und da sind wir auch schon wieder zurück hier bei Interception Football Talk auf meinsportpodcast.de. Bei uns dreht sich in dieser Folge natürlich alles um den Super Bowl 56. Und wir, das, wie könnte es anders sein, sind natürlich die alten Interception-Hasen. Patrick Rebin und Sebastian Mühlenhof für euch am Start.
So alt sind wir nur auch wieder nicht.
Ich nicht, das ist richtig. Super Bowl. Super Bowl 56, die LA Rams haben ihn gewonnen. Die LA Rams haben die Saison gekrönt, ihre All-In-Saison gekrönt mit einem Titel, mit einem Super Bowl-Titel. Und ich glaube, ja, wir müssen auch noch ein bisschen drüber sprechen, was dann nach dem Super Bowl, nach dem Sieg passiert ist. Denn der Super Bowl MVP, es war ein heißes Rennen, oder? Wer Super Bowl MVP wird. Ich hätte zwei Kandidaten im Kopf gehabt und einen tatsächlich favorisiert.
Ich glaube, wir haben beide, glaube ich, denselben zwei im Kopf, würde ich mal behaupten. Cooper Kupp und Aaron Donald wahrscheinlich.
Jawohl, wen hast du favorisiert?
Also ich muss ehrlich zugeben, ich hätte es eher Aaron Donald gegeben, weil er einfach über das Spiel insgesamt präsenter gewesen ist. Also gerade noch in der zweiten Halbzeit natürlich, während auch er so ein bisschen gebottet, um reinzukommen, wie die ganze Rams-Defense, fand ich ihn in der zweiten Halbzeit einfach unglaublich dominant, hat die zwei spielentscheidenden Plays gemacht mit dem Stopp gegen Samaj Perine bei 3rd and 1 und bei 4th and 1 hat er den Sack und damit quasi den Wurf in den Boden von Joe Burrow geforst. Also von daher wäre es für mich eigentlich Aaron Donald gewesen, muss aber auch sagen, ohne Cooper Kupp hätten die Rams halt auch nicht den entscheidenden Touchdown erzielt.
Ja, da bin ich tatsächlich vollkommen bei dir. Ich hätte auch Aaron Donald bevorzugt, weil Aaron Donald halt dann wirklich gerade natürlich hinten raus, dann Richtung viertes Viertel, drittes Viertel auch schon so der spielentscheidende Faktor war, der es eben geschafft hat. Joe Burrow dann vor allem auch sehr, sehr stark unter Druck zu setzen, sich da die Yards zu holen von Joe Burrow und ihn zu sacken. Aber ich glaube, so ein bisschen das Problem war einfach, dass die Defensive Line insgesamt sehr, sehr gut gespielt hat und du somit ja fast schon eigentlich die Defensive Line als Super Bowl MVP hättest deklären müssen und schwierig gewesen wäre. Auch wenn er natürlich hervorgestochen hat zwischen allen anderen, dann nur Aaron Donald zu gehen. Jetzt ist natürlich die Frage, bleibt er, macht er noch weiter oder macht er seine, ich würde es schon fast Drohung nennen, war, die er vor dem Super Bowl ausgesprochen hat, dass wenn er den Ring gewinnt, dass er dann nach nur 8 Jahren in der Liga schon in Rente geht.
Also ich glaube nicht, dass er retired. Ich glaube, er hat auch nach dem Spiel, wenn ich das richtig gelesen habe, gesagt, dass er erst dann retired, wenn Sean McVay geht. Also von daher, hat er auch, beweist es ja auch, wie gut er mit seinem Coach kann, natürlich klarkommt. Aber insgesamt glaube ich das auch nicht. Das war mit Sicherheit nur eine gewisse Spielerei. Ich glaube natürlich auch schon, bei ihm war es auch enorm wichtig, diesen Titel zu gewinnen, weil er ist einfach der beste Defense-Spieler unserer Generation, ohne Frage. Er ist einfach nicht aufzuhalten. Das muss man einfach ganz, ganz klar so sagen. Und deswegen ist er für mich, auch wirklich, dass er bleibt, weil er einfach dieser Liga einfach dazugehört, ein unglaublich sympathischer Mann. Ich glaube, wir alle hatten nach seinem Interview, nach dem Spiel Tränen in den Augen, wie sehr er sich darüber gefreut hat, wie ehrlich diese Emotionen einfach gewesen sind. Und deswegen, ich glaube nicht, dass er weitermacht. Wenn ein Ring zu gewinnen ist schön, aber 2 oder 3 Ringe zu gewinnen ist mit Sicherheit noch viel schöner.
Ich finde es tatsächlich spannend, dass er sagt, dass er nicht retired, bevor Sean McVay nicht geht. Also ich meine ja nur, so rein theoretisch hat Sean McVay schon noch so seine 30, vielleicht sogar 35 Jahre als Coach auf der Brust. Und wenn es bei den Rams gut läuft, dann könnte er vielleicht auch noch ein paar davon bei den Rams spielen. Dann wäre Aaron Donald auch schon ein paar Tage älter, als es normal ist für einen Footballspieler.
Ja, wobei natürlich auch, das dürfen wir auch nicht vergessen, Sean McVay ja auch so ein bisschen angedeutet hat, dass er vielleicht nicht bis 60, 65 machen wird, weil er auch gesagt hat, okay, hey, so Familienzeit zu verbringen, das wäre auch ganz schön. Ich glaube, heiratet jetzt auch demnächst, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Also von daher kann es halt auch sein, dass er sich auch so eine Art Sabbatjahr nimmt und dann erst ein bisschen vom Coaching verabschiedet, um dann vielleicht später wieder zurückzukommen, ähnlich wie so ein bisschen John Gruden gemacht hat. Und ich meine, er kriegt ja auch regelmäßig, glaube ich, sehr gut dotierte Angebote von den NFL oder den Networks in den USA, dass er dort Experte wird. Also von daher, ich glaube, das überlegt er sich in Ruhe, aber ich glaube auch nicht, dass Sean McVay jetzt irgendwie den nächsten 2 bis 3 Jahren groß aufhören sollte, warum auch.
Alright, dann sprechen wir doch mal noch über das, was in der Mitte des Spiels passiert ist, gar nicht mal so viel mit dem Footballspiel an sich zu tun hatte und trotzdem ein sehr, sehr großes Highlight eines jeden Super Bowl ist, die Rede ist natürlich von der Halftime-Show in diesem Jahr, wirklich mit absoluter Starbesetzung. Angekündigt waren Dr. Dre, Kendrick Lamar, Eminem, Snoop Dogg und Mary J. Blige. Und ja, Sebastian, du hast gerade vorhin schon ein bisschen von der Halftime-Show geschwärmt, oder?
Ja, also ich muss sagen, ich fand es gut. Ich fand die Musik gut, ich habe fleißig mitgewirbt. Ich glaube, das haben relativ viele Menschen getan. Insgesamt hätte ich mir vielleicht ein bisschen mehr Eminem gewünscht, muss ich ganz ehrlich zugeben. Ich fand, Snoop Dogg war da schon so ein bisschen der präsentere Part insgesamt in diesem Bereich. Und wenn man es natürlich dann auch liest auf Twitter und so, natürlich nicht jeder ist Fan von Rap, das kann ich auch nachvollziehen, dass man sich dann über die Musik beschwert, aber ich glaube, man wird es nie allen recht machen, aber insgesamt fand ich die Show auf jeden Fall eine der besseren. Für mich ist es die beste seit Katy Perry.
Und dem Left Shark.
Ja, genau.
So, dann spiele ich jetzt einfach mal hier so ein bisschen den Party-Pooper. Ich muss nämlich sagen, ich fand, dass die Halftime-Show nicht das geliefert hat, was sie eigentlich versprochen hat. Also ich hätte mir da tatsächlich, ich meine, es hat alles angefangen mit den, mit den Tonproblemen, die sie hatten. Das hatten wir ja auch schon bei der Hymne, bei America the Beautiful und dem Star Spangled Banner, wo es so gewisse Tonprobleme gab, wo es so einen kleinen Versatz gab mit dem Ton. Auch am Anfang der Halftime-Show hatten wir ziemlich starke Tonprobleme, als Dre und Snoop rausgekommen sind. Das war schon so ein bisschen so eine Sache, wo ich mir denke, so im Super Bowl muss das doch nicht passieren. Und ich fand, es war einfach wieder so ein bisschen das, was ich letztes Jahr schon bei The Weeknd bemängelt hatte, dass es einfach ein bisschen wenig war. Also es hat, finde ich, von der Show her nicht so gewirkt, wie es hätte wirken können. Vom Show-Aspekt her fand ich mit am geilsten, wo Kendrick Lamar dann gekommen ist mit diesen Dudes, die alle gleich aussahen, in diesen Kisten gesteckt haben und so weiter. Aber das waren halt eben nur 15 Leute, das hättest du mit 100 machen müssen. Ja, da hat wirklich diese komplette Luftaufnahme von, ich nehme mal an, L.A., wird es wahrscheinlich gewesen sein, hätte voll sein müssen mit diesen Typen, die alle gleich aussehen, in diesen Kisten stecken und danach rauskommen mit Kendrick tanzen und Buchstaben legen und so weiter und so fort. Genau das Gleiche auch wieder bei Eminem. Hinten raus ist die Halftime-Show besser geworden. Ja, das ist richtig. Aber am Anfang war es mir einfach irgendwie ein bisschen zu dünn, gerade da, wo irgendwie Mary J. Blige gesangstechnisch und raptechnisch wirklich allererste Sahne, richtig gut, aber die Stimmung ist für mich einfach zu wenig rübergekommen, so, ja, oder dann auch mit den beiden Überraschungsgästen, ja, Anderson .Paak und natürlich 50 Cent, wobei da war es auch so ein bisschen wieder das Tonproblem, 50 Cent hast du kaum verstanden, die Musik war viel zu laut, der Gesang war viel zu leise oder der Rap von 50 Cent war viel zu leise, also ich fand, sie war um einiges vielversprechender, wie sie davor angekündigt wurde und was davor gemacht wurde, als sie dann am Ende war. Ja, Monologende.
Ja, da hast du mit Sicherheit auch nicht ganz unrecht und das möchte ich dir auch jetzt nicht absprechen, weil ich finde auch, dass das Tonproblem, das hatten wir auch letztes Jahr auch, wo ich dann den Ton über Steuer gefunden habe teilweise, das ist schon ein Thema, womit sich die NFL beschäftigen muss, weil es ist nicht das erste Mal passiert, dass es da mit dem Ton Probleme gibt. Klar, das ist nicht ganz einfach, wenn du das relativ schnell alles aufbauen musst, das möchte ich auch gar nicht widersprechen, aber insgesamt musst du als Liga mit so einem Premium-Produkt, und du weißt, viele Millionen Menschen, glaube ich in den USA waren es 100 Millionen Zuschauer am Fernsehgeräten, die wollen eine geile Show sehen. Da schalten wahrscheinlich 30% nur wegen der Halftime-Show ein. Also jetzt mal, ne, einfach so gesprochen, viele Menschen interessieren der Super Bowl ja nicht als Sportevent, sondern halt einfach auch als Event mit dem Super Bowl. Und ich finde auch da muss sich die Liga natürlich hinterfragen, okay, was müssen wir besser machen, damit diese Tonprobleme einfach verschwinden. Weil, wie gesagt, das ist nicht das erste Mal gewesen. Und ja, ein bisschen hätte ich mir auch erwähnt, ich habe gesagt, ein bisschen mehr Eminem wäre ganz cool gewesen, der nur irgendwie, keine Ahnung, lass es eine halbe Minute gewesen sein, da war. Aber insgesamt, ich fand es trotzdem, mich hat es Spaß gemacht. Ich fand die Musik gut, das wahrscheinlich übertüncht so ein bisschen den Gesamteindruck, dass ich das nicht so schlimm sehe wie andere. Aber ich habe mich gut unterhalten gefühlt, sage ich so.
Alles klar. Gut unterhaltend war der Super Bowl auf jeden Fall. Am Ende haben ihn die LA Rams gewonnen mit 23-20. Es war hinten raus noch ein bisschen knapp, aber dann am Ende war es eine Fourth-Down-Conversion, die Bengals nicht mehr hinbekommen haben und die dann sozusagen den Sieg gebracht hat für die Los Angeles Rams. Ich würde mal sagen, das war's von uns. Wir gehen jetzt mal nochmal eine Runde Schlaf nachholen, die wir nicht hatten, dadurch, dass wir jetzt gleich für euch hier aufgenommen haben. Und ihr könnt euch derweil natürlich hier unseren Podcast anhören. Und falls ihr nicht dabei wart oder einfach nochmal gerne dieses Spiel nachhören wollt in der Analyse mit Patrick Rebin und Sebastian Mühlenhof, dann seid ihr natürlich hier bei Interception der Football Talk an der richtigen Stelle. Das war's von uns. Vielen Dank für die Saison, sowohl ans Team, Frederik, Kevin, Stefan, Sebastian natürlich, als auch an euch da draußen, dass ihr immer so fleißig unsere Podcasts hört, immer so fleißig auf unsere Podcasts klickt, egal wo, ob bei Spotify oder bei meinsportpodcast.de im Stream oder wo auch immer ihr sonst eure Podcasts hört, denn wie ihr alle wisst, ihr könnt unseren Podcast wirklich überall anhören, wo ihr Podcasts findet. Wir sind meines Wissens nach auf jedem Podcatcher zur Verfügung gestellt. Und natürlich an der Stelle auch nochmal die Erinnerung, folgt uns auf Social Media @InterceptionFT bei Instagram und bei Twitter und Interception Football Talk bei Facebook. Damit sage ich nochmal Tschüss, nochmal Danke, was eine geile Saison. Und ja, was kann man anderes sagen als nächste Woche startet die Offseason, Freundinnen der Sonne. So.
206 Tage bis zum NFL-Kickoff.
Das würde ich mal sagen, ist ein Wort. Und dann, wenn dieser NFL-Kickoff passiert, dann sind wir auch ganz nah am Deutschlandspiel. Und bis dahin wissen wir auch schon, wer dann in München antreten wird. Und ich kann nur so viel sagen, Junge, es ist, ich hab's ja schon auf Twitter, ne? Also mir war sowas von egal, wo dieses Spiel stattfindet, Düsseldorf, Frankfurt, München oder was weiß ich, Bitterfeld, ja, völlig egal, alles geil, alles näher als London oder die USA, ich hab Bock drauf, wir hoffen natürlich ihr auch. Und bleibt mal in der Offseason ein bisschen dran. Vielleicht können wir da nochmal die ein oder andere Zeit uns nehmen, um über dieses Spiel in Deutschland, in München dann auch zu quatschen. So, damit war es das aber wirklich. Haken an die Saison. Zack, zack. Virtueller Haken dran gemacht. Die Saison ist zu Ende. Die LA Rams sind der Super Bowl Champion im heimischen SoFi Stadium gewonnen. Das war's für uns, mit uns. Danke euch. Ciao.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise, die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Interception.
Touchdown.
Der Football Talk auf meinsportpodcast.de.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise, die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.